Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, wie sieht das bei euch aus? Kauft ihr Secondhand oder kauft ihr eher nicht? Möbel ja, Klamotten nicht. Eine Umfrage hat ergeben, 2/3 der Menschen in Deutschland hat schon mal zumindest Secondhand-Klamotten gekauft. Aber das aus ganz unterschiedlichen Motiven. Welche Motive das sind, wird uns mein Kollege Timo Göktsche gleich erklären. Schön, dass ihr dabei seid in diesem Ab21-Podcast. Jetzt aber erstmal zu mir. Naja, ganz kurz nur. Eines meiner liebsten Möbelstücke ist nämlich ein alter Bauernschrank meiner Eltern, der wirklich so viel einfacher ab- und wieder aufzubauen ist als jedes Regal von Ikea. Und schöner sieht er auch noch aus. Ihr merkt schon, bei mir gibt es eine leichte Vorliebe für ältere Möbel. Bei Anna, da ist es mehr, da ist es nämlich Liebe. Könnt ihr euch auf Instagram von überzeugen? Mehr als 100.000 Menschen tun das schon. Oh, Luise Anna ist ihr Handle und da könnt ihr sehen, wie viel Liebe Anna in alte Möbel und alte Klamotten steckt. Wie es dazu kam und auch wie man eine alte Kommode wieder aufarbeiten kann, das kann sie uns jetzt erzählen. Hi Anna.
Hi.
Auf Instagram stellst du dich in einem Reel, in einem Post vor, dass du, Zitat, absolut verrückt bist nach Secondhand-Schätzen. Was ist denn so ein Secondhand-Schatz für dich?
Ein Secondhand-Schatz ist alles, was ich auf einer Schatzsuche so finden kann, wenn ich mich zum Beispiel in Möbelbörsen oder auf Flohmärkte stürze. Und ja, das ist dann so ein richtiger Secondhand-Schatz.
Das sind Möbel, das sind Klamotten, das sind alle möglichen Einrichtungsgegenstände oder hast du eine bestimmte Sache im Blick?
Also derzeit sind es vorrangig Möbel, weil wir gerade dabei sind, unsere Wohnung einzurichten. Mhm. Hier haben wir viel mehr Platz, als wir vorher in unserer Leipziger Wohnung hatten. Deshalb ist natürlich auch viel Raum dafür und der Fokus liegt auf den Möbeln. Aber ansonsten, ja, also zähle ich da alles drunter. Einrichtungsgegenstände, ganz viel Klamotten. Kleidungsstücke habe ich auch sehr, sehr gerne abgecycelt und umgenäht. Aber da finde ich gerade weniger Zeit für, weil, wie gesagt, der Fokus auf den Möbeln gerade liegt.
Und wie oft gehst du auf so eine Schatzsuche?
Also ich habe mir das fest eingeplant, einmal pro Woche tatsächlich zurzeit, weil wir hier in unserem Ort eine tolle Möbelbörse haben und da lohnt es sich einfach einmal pro Woche reinzuschauen und zu gucken, was es Neues gibt.
Mhm. Und im Netz bist du jeden Tag unterwegs oder ist das nichts für dich, im Netz danach zu gucken?
Doch, da bin ich auch jeden Tag unterwegs, aber auf eBay Kleinanzeigen habe ich mir solche Suchen eingestellt. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Stück suche, dann kann ich mir diese Suche speichern und wenn ein neues Stück online kommt, was auf diese Suche passt, dann kriege ich eine E-Mail und dann kann ich sofort nachschauen, ob das was Passendes für mich ist. Von daher verbringe ich, sage ich mal, nur jeden zweiten Tag online auf der Suche.
Woher kommt das, diese Liebe für Secondhand-Sachen?
Ich glaube, das wurde mir schon in die Babywiege gelegt, weil auch schon die Babywiege wurde über Generationen weitergegeben und von meinem Opa zum Beispiel aufgearbeitet und da lagen auch schon ganz viele Kinder drin, also kann man das wirklich wortwörtlich so nehmen. Und ansonsten ist mein Papa Tischler, mein Mann ist Zimmermann und auch mein Bruder hat ursprünglich Tischler gelernt. Das heißt, ich bin komplett damit aufgewachsen, aus alten Dingen Neues zu machen, weil mein Papa auch Restaurator im Handwerk ist.
Ah.
Und außerdem, genau, und außerdem haben meine Eltern auch, ja, ich sag mal, von Null angefangen und mussten auch ja sehr lange aus dem was machen, was schon da war, auch aus den wenigsten Mitteln. Und ja, deshalb bin ich damit groß geworden und auch in der, ja, in der Wohnung oder im Haus später meiner Eltern war eigentlich ganz, ganz viel Secondhand und aufgearbeitet und auf jede Menge Holz.
Da könnte man ja jetzt auch sagen, okay, schön und gut, ich entwickle mich aber in die andere Richtung. Ich finde es einfach mega geil, mich mit den Ikea-Sachen einzudecken, weil gebrauchte Möbel hatte ich jetzt mein ganzes Leben bei meinen Eltern, jetzt alles neu. Wieso kam es da nicht dazu bei dir?
Oh doch, die Phase hatte ich auf jeden Fall auch, vor allem in der Teenager-Phase. Da bin ich auch zu Ikea gerannt und habe 1.000 Euro auf den Kopf gestellt, um mich so möglich modern und schick einzurichten, wie ich es nur konnte, um mich da abzugrenzen. Aber wie es halt dann auch ja manchmal so ist, entwickelt man sich auch wieder zurück in die Richtung, wo man hergekommen ist. Mhm. Und ja, dann ging es in die Richtung.
Nimm uns mal ganz kurz mit in deine Wohnung oder euer Haus. Wie sieht das aus? Sind alles alte Möbel, aufgearbeitet, unaufgearbeitet? Oder ist das so, wie man sich das auch, Stichwort Instagram, so vorstellt, also schön ausgesucht und dann hier mal ein neues Teil, muss ja nicht von Ikea sein, dazwischen?
Also definitiv haben wir auch neue Teile, aber die sind meistens auch selbst gebaut, wie zum Beispiel unser wunderschönes Familienbett aus Eiche, was auch in der Werkstatt meines Papas entstanden ist.
Ach, das habe ich gesehen auf Instagram. Ja, da habe ich mich gefragt.
Genau.
Ja, Cool, selber gebaut.
Genau. Und zurzeit sieht es tatsächlich noch ein bisschen leer aus und es stehen wirklich nur gebrauchte Möbel da drin. Also es sind natürlich auch ein paar neuere dabei, die jetzt nicht unbedingt Vintage sind oder sonderlich alt, aber auch so alte Kinderzimmermöbel von mir, die jetzt halt auch schon über 10 Jahre auf dem Buckel haben. Genau, deshalb haben wir uns da wirklich sehr secondhand eingerichtet und jetzt in der Zukunft will ich dran arbeiten, dass das alles ein schönes Gesamtbild ergibt und nicht aussieht wie, ja, in der Fundgrube, sag ich mal.
Und klamottenmäßig bist du auch secondhand verliebt?
Definitiv, also von Anfang an, gerade im Studium, wenn man nicht, als ich nicht viel Geld zur Verfügung hatte, weil ich auch keinen BAföG irgendwie bekommen habe und auch immer schon selbst arbeiten gehen musste, um mir das zu finanzieren, habe ich Mitnehmkisten auf der Straße gefunden in Leipzig, habe da durchgeschaut, was gut zu mir passen könnte oder ich habe auch Teile gefunden, die ich umnähen konnte oder 2 Teile, aus denen ich 1 machen konnte und habe dann auch darüber so ein bisschen meinen Stil gefunden. Und ja, auf jeden Fall. Also Secondhand mag ich immer noch super gern, auch wenn es mittlerweile natürlich finanziell besser aussieht und ich dann auch mich gerne auf Fair Fashion konzentriere und mir dann auch mal ein bisschen was leisten kann, was ich neu kaufe, ist trotzdem die Secondhand-Liebe noch ungeschlagen.
Und woher kannst du das jetzt? Du hast gerade umnähen gesagt oder eben auch so eine Kommode aufarbeiten. Das kann ich mir vorstellen, dass du das von deiner Familie irgendwie mitbekommen hast, aber so nähen zum Beispiel?
Das habe ich mir alles irgendwie selbst beigebracht und also aus den verschiedensten Quellen. Ich hatte das große Glück, dass meine Tante ganz, ganz nähbegeistert und auch sehr, sehr geschickt ist. Das heißt, sie konnte mir die Grundlagen zeigen und da durfte ich auch an ihrer wunderschönen, teuren Nähmaschine mir mein erstes T-Shirt nähen. Mhm. Und alles, was darüber dann hinausging, habe ich tatsächlich mir einfach über YouTube angeeignet.
Ah, also
da gibt es ja wirklich alles.
Da gibt es in der Tat alles. Das heißt, wenn du mal nicht weiter wusstest, weil der, oh Gott, ins Blaue hineingeraten, der Kreuzstich nicht so funktioniert hat, wie du ihn gerne gehabt hättest, aber das ist eher mit der Hand nähen, ne? Oder?
Ja. Ja,
oh
genau.
Gott, Werken und Handarbeiten ist schon lange her, merkt man bei mir. Dann gehst du ins Netz und ziehst dir einfach 20 Tutorials rein und weiter geht's, oder wie?
Ganz genau so ist es, ja. Es dauert immer ein bisschen, bis man das Richtige gefunden hat, aber es gibt wirklich für alles mittlerweile online irgendwelche Videos, Tutorials, ja.
Und
ist super praktisch.
Wie steht's bei dir ums Thema Aufgeben? Einfach alles hinschmeißen und sagen so, oh, leck mich, hab mich doch gern. Ja, gibt's auch?
Ja, hundertprozentig. Also bei mir ist alles Try and Error oder auch einfach Fail. Und ich bin dann auch so der Typ Mensch, der dann einfach sagt, oh nee, ich komme hier nicht weiter. Es sieht nicht so aus, wie es sollte. Ich habe mir das komplett anders vorgestellt oder das habe ich jetzt hier total in den Sand gesetzt und dann höre ich auch erstmal auf und dann stelle ich das auf den Dachboden oder lege es auf den Dachboden und muss es dann auch erstmal eine Weile nicht mehr sehen, bis ich dann irgendwann sage, so komm, jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ich mache das jetzt nochmal anders und jetzt gehe ich da nochmal ran. Aber ja, es gibt natürlich immer irgendwelche Unfälle und unvorhergesehene Sachen.
Und drückst dich hoffentlich höflicher aus als ich in solchen Augenblicken.
Nee, absolut überhaupt nicht.
Für alle, die uns jetzt zuhören und die sagen, oh, das klingt total super, eigentlich habe ich auch viel mehr Bock auf so gebrauchte Sachen vom Flohmarkt oder aus dem Internet. Woran kann man denn zum Beispiel einen guten alten Stuhl erkennen? Also gibt es irgendwie so neuralgische Stellen, auf die man gucken sollte, weil die bei jedem Stuhl immer irgendwie zum Schwächeln neigen?
Ja, definitiv. Also gerade bei solchen Cocktailsesseln, wie es so in den 50ern und 60ern oft gab, die liebe ich ja auch sehr, da ist eine absolute Schwachstelle an der Stelle, wo die Lehne an die Sitzfläche befestigt ist, weil oft ist da so Sperrholz drunter und wenn der Stuhl natürlich schon einige Jahrzehnte existiert und sich immer schon viele Menschen da drauf gesetzt haben, dann kann das sein, dass das so ein bisschen rausbricht. Das hatte ich jetzt sehr oft. Das kann man auf jeden Fall kontrollieren, indem man einfach mal entweder unter die Oberfläche guckt, sich unten die Sitzfläche anschaut, dieses Verbindungsstück, oder aber auch einfach mal an der Lehne wackelt und guckt, ob das noch gut stabil ist. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, auf die man achten kann. Und dann kommt es total darauf an, was man sucht und wie viel Zeit man auch noch reinstecken möchte in so einen Stuhl.
Und wie viel Kohle man auch hat, ne? Also kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber wie gehst du da vor bei der Preisbestimmung auf dem Flohmarkt?
Also auf dem Flohmarkt habe ich mir tatsächlich angewöhnt, auch wenn es natürlich super unangenehm ist am Anfang, mir ja sagen zu lassen, was der Händler dafür haben möchte. Und dann biete ich ihm, wenn ich sage, okay, das ist irgendwie realistisch, dass wir da auf einen guten Preis kommen, dann biete ich die Hälfte und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwie in der Mitte treffen können.
Das ist ja frech, wenn ich das... Also der will jetzt für ein Komödchen irgendwie 100 Euro.
Und dann sage ich 50, genau.
Du hast ganz schön Chuzpe. Also da muss man ja auch dastehen und sagen so und der Person auch noch ins Gesicht gucken können und... Also du kannst gut handeln, entnehme ich dem.
Ja, am Anfang nicht. Das war wirklich ein harter Lernprozess, weil es natürlich wirklich super unangenehm ist. Allerdings ist auch so, dass die meisten Händler, die auch sehr erfahren sind, genauso viel Schmackes hinter den Ohren haben und dann auch natürlich hart bleiben, wenn sie sagen, nein, die Kommode ist 100 Euro wert und dann hätte ich auch gerne die 100 Euro dafür. Dann ist das so. Dann kann man auch trotzdem vorher frech fragen, ob man 50 geben wird, weil es gibt tatsächlich auch einige, die einfach hochpokern und sagen, oh, wenn ich dafür noch 10 Euro kriege, ist cool. Die habe ich aus dem Keller meiner Oma. Und dann einfach mit 100 ins Blaue schießen und du sagst, naja, komm.
Aber am Ende, also ist es eine wirtschaftliche Angelegenheit? Also ist es auch immer ein guter Schnapper, wenn man bedenkt, dass du das ganze Ding ja noch aufarbeiten musst und da auch wieder Material investieren musst?
Nee, bei mir ist es tatsächlich eher die Liebe dazu, das zu machen. Also Einzelstücke zu haben und dem auch den eigenen Charakter zu verleihen. Und bei mir kommt natürlich noch hinzu, dass ich die Möglichkeit habe, über Instagram mein Geld auch zu verdienen durch Kooperationen. Das heißt, es ist so ein Geben und Nehmen. Aber wenn ich jetzt als Privatperson tatsächlich das machen möchte, dann stecke ich größtenteils, wenn ich die Sachen wieder gut aufarbeiten möchte, tatsächlich mehr noch rein, bin ich der Meinung, aus meiner Erfahrung. Hm.
Und zum Schluss, Anna, was ist so ein No-Go? Was würdest du nie Secondhand kaufen? Also ich rede jetzt natürlich nicht über irgendwelche Lebensmittel oder irgendwie sowas, aber was ist was, wo du sagst, okay, da muss es auf jeden Fall neu sein?
Das ist eine gute Frage. Also am Anfang habe ich immer gedacht, okay, sowas wie Unterwäsche wäre auf jeden Fall ein No-Go. Kommt aber auch total drauf an, muss ich sagen. Aber habe ich tatsächlich noch nie Secondhand gekauft. Würde ich aber nicht sagen, dass ich das nie machen würde. Und was auch noch ein großer Faktor ist, sind Schuhe, die schon lange getragen wurden. Einfach weil die dann oft schon so ausgetreten sind, dass mit dem eigenen Fuß nicht mehr ganz so gut klarkommt. Ansonsten bin ich komplett offen und lasse mich auch immer überraschen, was es so gibt auf den Flohmärkten.
Sagt Anna aus der Nähe von Leipzig. Hat eine große Liebe für Secondhand, insbesondere für Möbel und wie sie alte Möbel aufmotzt, woher die Liebe dazu kommt, das hat sie uns eben erzählt. Vielen Dank dir.
Vielen Dank dir auch.
Deutschlandfunk Nova.
Meine Nichte, die ist 13 und seit ungefähr einem halben Jahr kauft sie Klamotten nur noch Secondhand, bei Humana, bei Vinted oder auf dem Flohmarkt, egal, Hauptsache nichts Neues kommt ihr in die Tüte und vor allem keine Fast Fashion. Was bewegt sie und was bewegt die vielen anderen 100.000 oder vielleicht sogar Millionen Menschen in Deutschland, Klamotten und anderes gebraucht zu kaufen? Und wie viele Menschen tun das in Deutschland? Das hat sich mein Kollege Timo Göktsche angeschaut. Hi Timo.
Hi.
Sag mal, wie sieht der Markt für Secondhand-Klamotten in Deutschland denn aus?
Ja, das war gar nicht so leicht herauszufinden in der Recherche. Denn Zahlen zu finden, aktuelle Zahlen zu finden, war nicht so leicht. Und das hat mir auch Axel Augustin, der Geschäftsführer des Handelsverbands Textil, Schuhe und Lederwaren in Köln, verraten.
Also der Secondhand-Markt entwickelt sich gerade sehr dynamisch und so schnell sind in der Regel Zahlen nicht da. Die letzten Zahlen, die vorliegen, sind aus 2020 und das war eh ein Sonderfall, weil wir ja Corona hatten. Und wir gehen davon aus, dass also wir ein dynamisches Wachstum haben, aber genaue Zahlen haben wir leider nicht.
Ich bin jetzt natürlich aber auch nicht mit leeren Händen gekommen, denn ich habe Zahlen dann doch gefunden und zwar von der Plattform Momox, die Zahlen letztes Jahr erhoben haben.
Und was steht da drin in den Statistiken?
Ja, wir müssen erstmal, glaube ich, erklären, was Momox ist und woher die Zahlen wirklich kommen. Momox ist mit der größte europäische Anbieter für Secondhand-Ware, also nicht nur Klamotten, aber Klamotten spielen da natürlich eine große Rolle. Die haben letztes Jahr zum dritten Mal in Folge ihren Secondhand-Fashion-Report veröffentlicht und dafür haben sie 7000 Momox-Kundinnen befragt und diesen Report haben sie kombiniert mit einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar. Also es ergibt kein gesamtes Bild in Deutschland, aber es ergibt wenigstens ein Bild.
Okay, wir nehmen diese Zahlen dankend an. Was steht drin?
Ja, ich finde, herausgestochen hat auf jeden Fall die Zahl, dass 2/3 der Menschen in Deutschland schon mal Secondhand gekauft haben. Das ist ein Anstieg von 11% und das bestätigt ja auch Augustin, dass es ein wachsender Markt ist. Und was ich auch super spannend spannend fand, war, dass 44% der Leute online ihre Secondhand-Klamotten kaufen, gefolgt von Flohmärkten und Secondhand-Läden.
Und welche Player gibt es da auf diesem Secondhand-Markt für Klamotten?
Also Platzhirsche sind, wie schon erwähnt, Momox, aber auch auf jeden Fall Vinted. Ich glaube, da haben wir schon fast alle von was gehört. Mhm. Aber es gibt auch Secondhand-Abteilungen von den größeren Marken, also von den Märkten mit Neuware wie H&M, Zalando oder About You. Aber um das mal in Vergleich zu setzen, habe ich mir mal die Umsatzzahlen von Vinted angeschaut und die waren 2021, lagen die bei 245 Millionen Euro und die dann im Vergleich mit Inditex, da gehört unter anderem die Modekette Zara dazu, die haben 2021 einen Umsatz von 27 Milliarden Euro gemacht. Also ein großer Unterschied immer noch zwischen den beiden Märkten, zwischen Secondhand und Neuware. Aber was man beachten sollte, wäre auch, dass Secondhand-Klamotten ja in der Regel eher billiger sind als Neuware und somit auch nicht so viel zum Umsatz hinzufügen. Und eine Ausnahme bildet aber auch der Luxus-Secondhand-Markt. Da sind die Sachen für die meisten, denke ich, immer noch relativ teuer, aber dieser boomt tatsächlich sehr.
Klar, wenn man sich das Luxuszeug neu nicht leisten kann, dann kann man sich das vielleicht gebraucht leisten. Für mich allerdings am Ende immer noch zu teuer. Was sind denn die Gründe, wieso Menschen überhaupt Secondhand-Klamotten kaufen? Bleiben wir jetzt mal nicht im Luxussegment, sondern im in Anführungsstrichen normalpreisigen Segment.
Ja, gehen wir wieder zurück zum normalpreisigen Segment. Und zwar aufsteigend habe ich da gefunden, dass viele oder fast die Hälfte der Leute Secondhand kaufen, weil sie da der Meinung sind, Teile zu finden, die es im Laden nicht gibt oder nicht mehr gibt. Viele haben auch angegeben, dass sie natürlich Geld sparen wollen, denn wie gesagt, Secondhand-Ware ist in der Regel billiger als Neuware. Aber die meisten, fast 90% der Leute haben angegeben, dass es schon für die Umwelt ist, beziehungsweise nachhaltiger ist, Secondhand-Ware zu kaufen.
Und stimmt das denn am Ende? Also ich meine, die Rechnung, denkt man so auf den ersten Blick, müsste aufgehen. Aber wenn ich mir jetzt so ein Teil zum Beispiel online kaufe, du hast ja gesagt, dass das ziemlich viele machen, und dann kommt es am Ende doch irgendwie mit dem dieselstinkenden Auto zu mir, dann ist mit Nachhaltigkeit nicht so gut, oder?
Die Frage habe ich mir auch gestellt und sie auch Axel Augustin gefragt. Und der meint, dass Versand und Nachhaltigkeit schwer zu bewerten seien, aber er schränkt ein, dass...
Manche Modelle sagen ja sogar, dass Versand nachhaltiger ist, als wenn man selber stationär einkauft. Das ist aber, hängt aber immer von den Voraussetzungen ab, die man da hat. Wenn man also, ich sag mal, in die Stadt geht und ist sowieso da und macht keine extra Fahrt, dann ist das was anderes, als wenn ich 100 Kilometer fahre, um einen Teil zu kaufen. Das ist natürlich eher selten.
Ja, und Axel Augustin wirft auch noch auf, was wäre denn die Alternative? Secondhand-Ware bzw. Ware, die wir nicht mehr tragen wollen, einfach wegschmeißen? Das wäre dann natürlich, was die Umweltbilanz angeht, viel, viel schlimmer, als die Ware zu versenden.
Und dann gibt es noch eine Alternative, was man noch machen kann, nämlich die Klamotten zu exportieren. Das geschieht auch im großen Stil. Wäre jetzt aber nochmal ein ganz neues Fass. Da gehen Millionen Tonnen jährlich nach Afrika zum Beispiel. Und der Weg dahin führt natürlich nicht über die Eisenbahn, sondern wahrscheinlich über ein mit Schweröl betriebenes Frachtschiff. Wie die Lage auf dem Secondhand-Markt in Deutschland ist, das hat uns aber Timur Gökçe zusammengestellt. Vielen Dank.
Bitte.
Alte Möbel wieder aufarbeiten, alte Klamotten umnähen, Secondhand-Liebe. Darum ging es in diesem Ab21-Podcast. Wenn ihr dazu auch eine Geschichte habt oder wenn ihr überhaupt eine ganz andere Geschichte habt, die ihr mit uns teilen wollt, meldet euch gerne bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.